Deutschlandfunk. Hintergrund.
Fast gescheitert. Die katholische Kirche und das Reformprojekt Synodaler Weg. Eine Sendung von Rainer Brandes.
Wir sind gespannt auf das Ergebnis. Das stellt sich vor.
Samstagmittag, 10. September 2022. Im Frankfurter Kongresscenter löst sich die Spannung. Die Vollversammlung des Synodalen Weges nähert sich ihrem Ende. 3 Tage lang haben hier katholische Bischöfe und Laien um Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland gerungen. Nun steht ein Text zur Abstimmung, der den Weg ebnen soll, um einen dauerhaften synodalen Rat einzurichten.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus. In der Gesamtabstimmung sind 92,78% mit 167 Stimmen erreicht. 7,22%, damit 13 Stimmen, stimmen gegen diesen Antrag. 15 Personen enthalten sich bei 195 abgegebenen Stimmen.
92% Zustimmung für ein Gremium, in dem nach Ende des Reformprojektes Synodaler Weg Laien und Bischöfe gemeinsam Entscheidungen treffen sollen. 92%, das heißt aber noch lange nicht, dass der Antrag angenommen ist. Die Statuten des Synodalen Weges verlangen zusätzlich eine Zweidrittelmehrheit allein unter den Bischöfen.
Jetzt bitte ich noch um das Ergebnis. Danke der Deutschen Bischofskonferenz. Das sind 87,76%.
Auch die Bischöfe haben also mit mehr als 87% zugestimmt. Dass die überwiegende Mehrheit der Mitglieder der Synodalversammlung darüber so erleichtert ist, das liegt an einem Eklat, der sich hier nur 2 Tage zuvor abgespielt hat und zeigt, wie schwierig der Reformprozess in der Kirche immer noch ist. Der Sitzungssaal im Frankfurter Kongresscenter trägt den Namen Harmonie. Von Harmonie ist allerdings nichts zu spüren, als an jenem Donnerstag ein zentraler Text des Synodalen Weges am Votum der Bischöfe scheitert.
Das sind keine 2/3.
Stellt die sichtlich überraschte Sitzungsleiterin Claudia Notelle fest. Der gescheiterte Text hätte eine Neubestimmung der katholischen Sexuallehre anstoßen sollen. Sex außerhalb der Ehe sollte ebenso wie Selbstbefriedigung nicht mehr automatisch als Sünde gelten. Nicht-heterosexuelle Beziehungen sollten als gleichwertig betrachtet werden. Erstmals sollte die katholische Kirche anerkennen, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt. Und in der Präambel steht unmissverständlich:
Wir sehen heute, dass kirchliche Sexualethik auch die Verbrechen der sexualisierten Gewalt in der Kirche begünstigt hat.
Das alles ging offenbar fast 40% der deutschen Bischöfe zu weit. Sie stimmten gegen den Text. Das Entsetzen unter den Teilnehmenden des Synodalen Weges war groß. Einige Delegierte verließen unter Protest vorübergehend die Veranstaltung. Die Sitzung musste unterbrochen werden. Der Synodale Weg, er stand vor dem Scheitern. Julia Knob ist Professorin für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Sie ist also Expertin für die Lehre der katholischen Kirche. Und sie ist selbst Mitglied des Synodalen Weges. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk erklärt sie, warum das Scheitern ausgerechnet dieses Textes so gravierend gewesen sei.
Dass jetzt ausgerechnet dieser Text zur Sexualmoral bei 40% von Bischöfen durchgefallen ist, das halte ich für wirklich katastrophal. Und dass ausgerechnet da immer noch keine Bewegung ist, zeigt für mich, dass auch für zumindest einen Teil der Bischöfe und keinen kleinen Teil der Bischöfe da überhaupt keine Bereitschaft ist, von ihrem Ansinnen abzulassen, Körper zu kontrollieren, Frauen zu kontrollieren, Geschlechtlichkeit zu kontrollieren und zu definieren.
Genau dieser Anspruch der Kirche, über Menschen, ihre Körper und ihre Sexualität zu bestimmen, ist für viele eine der Hauptursachen für sexualisierte Gewalt innerhalb der Kirche. Im Jahr 2018 wurde die sogenannte MHG-Studie im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegt. Diese Studie ist der erste Versuch, das Ausmaß sexualisierter Gewalt an Kindern innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland zu erfassen. Als Konsequenz daraus beschlossen die deutschen Bischöfe im Jahr 2019, das Reformprojekt Synodaler Weg einzuleiten. Gemeinsam sollten Bischöfe, Priester und sogenannte Laien, also alle nicht geweihten Beschäftigte und Gläubige, einen Ausweg aus der Krise suchen. Getragen wird der Synodale Weg von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, ZDK, dem zentralen Verband aller katholischer Laienorganisationen. Zu 4 Themenfeldern wurden Foren eingesetzt: Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, priesterliche Existenz heute, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche und eben Sexualität und Partnerschaft. Gleich zu Beginn machte der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx, deutlich, dass er eine Reform der Sexualmoral für dringend erforderlich halte. Dass nun, 3 Jahre später, ausgerechnet der Abschlusstext zur Sexualmoral scheitert, lässt viele Mitglieder der Synodalversammlung am Sinn der ganzen Veranstaltung zweifeln. Delegierte mit queeren Identitäten fühlen sich erneut zurückgesetzt. Aber auch viele Bischöfe, die sich für Reformen engagieren, sind entsetzt über ihre Amtsbrüder. Allen voran der heutige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing aus Limburg. Auf der Abschlusspressekonferenz der Synodalversammlung in Frankfurt macht er daraus keinen Hehl.
Der Schock war, dass die gesamte Bearbeitung dieses Textes und die Diskussionslage, die wir hatten in der Generaldebatte, für mich den Schluss nicht zuließ, dass wir keine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe bekämen.
Mit anderen Worten, die konservativen Kritiker einer neuen Sexualmoral hätten sich an den Diskussionen nicht beteiligt und damit ihre Position nicht zu erkennen gegeben. Aber konnte man die Ablehnung wirklich nicht vorher erahnen? Norbert Lüdecke ist Professor für Kirchenrecht. Bis zu seiner Emeritierung, vor wenigen Monaten, lehrte er an der Universität Bonn. Für ihn ist das Muster des demonstrativen Desinteresses an einem ernsthaften Dialog einiger Bischöfe nicht neu.
Das Ganze war ja eine eiskalte Aktion. Über 3 Vollversammlungen lang haben die Verweigerer die Laien ja quatschen lassen und ihre Macht dann erst im entscheidenden Moment ausgespielt. Und dann geben sie doch das arme Würstchen, sie seien so sehr unter Druck gesetzt worden. Also die übliche klerikale und episkopale Schuldumkehr. In meinen Augen geht mehr Missachtung kaum und noch schlimmer, wieder führt das Schweigen der Hirten zu großem Leid.
Tatsächlich hatte mit dem Passauer Bischof Stefan Oster, einer der wenigen Bischöfe, die sich im Vorfeld offen gegen den Text ausgesprochen hatten, hinterher beklagt, es sei schwierig, auf der Synodalversammlung diese Meinung offen zu vertreten. Aber er fühle sich nun einmal an die geltende Lehre gebunden. Die Dogmatikprofessorin Julia Knob fordert dagegen von den Bischöfen mehr eigenständiges Denken.
Die werden ja von römischer Seite, gerade was Geschlechtlichkeit angeht, permanent indoktriniert mit diesem absurden Vorwurf, dass saubere Gender-Theorien, die ja in allen Humanwissenschaften normal sind, absoluter Standard sind, dass dort von Gender-Ideologien gesprochen wird. Sie werden indoktriniert durch Papiere, die ein strikt binäres Geschlechterbild festschreiben wollen, wider alle Erfahrung. Und diese Papiere haben offensichtlich mehr Wirkung, vor allem weil sie mit ganz viel Gehorsamsforderungen und Loyalitätsforderungen einhergehen, als der direkte Kontakt mit Menschen, die eben diesen Geschlechterordnungen nicht entsprechen, als der Kontakt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, als die eigene Weiterbildung.
Ein solches Papier flatterte im Juli ziemlich überraschend den Mitgliedern des Synodalen Weges ins Haus. Absender: das Presseamt des Heiligen Stuhls. Kein Name, keine Unterschrift, kein Hinweis darauf, wer in wessen Auftrag hier schreibt. Die Erklärung des Heiligen Stuhls, so der Titel, umfasst nur knapp 14 Zeilen. Gleich zu Beginn heißt es unmissverständlich:
Zur Wahrung der Freiheit des Volkes Gottes und der Ausübung des bischöflichen Amtes erscheint es notwendig klarzustellen, der synodale Weg in Deutschland ist nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten.
Stattdessen ruft das anonyme Schreiben die deutschen Bischöfe und Gläubigen dazu auf, ihre Vorschläge in den synodalen Prozess der Weltkirche einzubringen. Papst Franziskus hat für die gesamte katholische Kirche nämlich einen synodalen Prozess gestartet, in dem Gläubige aus der ganzen Welt ihre Anliegen einbringen sollen. Kommendes Jahr soll der Prozess in eine weltweite Bischofssynode in Rom münden. Allerdings hatte der synodale Weg in Deutschland genau dies von Anfang an vor. In seinen Statuten ist festgelegt, dass alle Beschlüsse, die einer gesamtkirchlichen Regelung bedürfen, dem Vatikan als Votum der deutschen Kirche vorgelegt werden. Dazu gehören alle Fragen der Lehre und der Rolle der Bischöfe. Dennoch glaubt Matthias Drobinski, dass dieses Schreiben ganz gezielt kurz vor der Synodalversammlung in Frankfurt lanciert worden sei. Der Vatikanexperte hat viele Jahre lang die katholische Kirche für die Süddeutsche Zeitung beobachtet. Inzwischen ist er Chefredakteur der reformorientierten christlichen Zeitschrift Publikforum.
Aus meiner Sicht hat dieser Brief schon seine Wirkung entfaltet. Also natürlich formal ist das richtig. Der synodale Weg betont ja immer wieder, wir wollen keine neue Lehre schaffen. Wir wollen innerhalb des Katholischen etwas verändern. Aber die Polemik oder wie man sieht, die Kritik der Gegner ist ja eben, ihr überschreitet genau diese Linie. Und ich glaube, dass diese Kritiker dieser Brief einfach gestärkt hat.
Inzwischen hat der Papst bestätigt, dass das Schreiben aus dem Vatikanischen Staatssekretariat kam. Auf einer Pressekonferenz im Flugzeug bezeichnete er das Fehlen einer Unterschrift und eines Absenders als Amtsfehler ohne böse Absicht. Die Unterschrift also einfach vergessen? Matthias Drobinski hält das nicht für glaubwürdig. Es sei durchaus möglich, dass das Staatssekretariat den Brief zunächst ohne Wissen des Papstes verfasst habe. Nach dessen Äußerung ist aber auch klar, dass Franziskus inhaltlich hinter dem Brief steht. Das ist für den Vatikanexperten auch keine Überraschung.
Papst Franziskus ist ja ein großer Reformer, was das Persönliche angeht, also die Art und Weise, wie er das Papst dann interpretiert. Der Papst muss bescheiden leben, keine roten Schuhe tragen, im Gästehaus leben. Das ist sozusagen seine Form der Reformen. Man merkt, das Strukturelle, das verachtet er manchmal regelrecht. Also das findet er eher sowas für die Bürokratenhengste. Und da ist er auch deutlich konservativer als, glaube ich, viele Reformer 2013, als Papst Franziskus ins Amt kam, erhofften.
Das gelte gerade für die Bereiche, die vielen Mitgliedern der katholischen Kirche in Deutschland unter den Nägeln brennen.
Die Frage der Frauenweihe, da hat er ganz klar gesagt, das ist erledigt und das bleibt auch unter mir so. Beim Thema Homosexualität gibt es dann sehr freundliche Sätze gegenüber Menschen, die Homosexuelle empfinden, aber auch keine Andeutung, dass es da irgendwas in der Lehre gibt. Ebenso bei der Frage künstlicher Verhütungsmittel. Also das sind alles Dinge, die dieser Papst erkennbar nicht von sich aus ändern will.
Was aber bedeutet das für die Zukunft des synodalen Weges in Deutschland? Ist die ganze Arbeit umsonst? Wird es sowieso keine Veränderung geben? Der Kirchenrechtler Norbert Lüdecke hat eine ganz klare Haltung.
Ich sehe keinerlei Chance in diese Richtung, denn der synodale Weg hat überhaupt nicht die Kompetenz, hier Substanzielles anzuregen und auch überhaupt nicht den hinreichenden politischen Rückhalt, um da in Rom etwas zu erreichen. Wie kann man sich in einer Kirche, die sich dezidiert nicht als Diskurs- und Argumentationsgemeinschaft und Demokratie versteht, auf die Kraft der Argumente verlassen wollen?
Spätestens nach der Ablehnung des Textes zur Sexuallehre durch die Bischöfe hätten die übrigen Teilnehmenden die Konsequenz ziehen müssen und die Veranstaltung beenden, findet Norbert Lüdecke.
Man muss doch klar sehen, die Laien haben auf der Vollversammlung gebuhlt um die Abstimmungsgunst der Bischöfe und waren dann in diesem Moment am Boden zerstört. Ich hätte erwartet, dass man dann auch so viel Selbstachtung an den Tag legt und sagt, okay Leute, dann macht den Rest auch alleine.
Tatsächlich stand der synodale Weg an diesem Punkt kurz vor dem Scheitern. Das berichten fast alle Teilnehmenden. Nach stundenlangen getrennten Beratungen der Bischöfe und der übrigen Delegierten war die überwiegende Mehrheit aber doch bereit, weiterzuarbeiten. So wie Esther Göbel, die den Berufsverband der PastoralreferentInnen vertritt.
So anstrengend, wie diese 3 Tage jetzt waren und so frustriert, wie ich auch zwischendurch war, um nicht zu sagen, kurz vorm Hinschmeißen und kurz vorm Aufgeben, merke ich, wie sehr wir lernen, synodale Kirche zu sein und hier wirklich gerade ein Paradigmenwechsel stattfindet. Und ich merke auch jetzt anhand der Abstimmungsergebnisse, dass hier auch innerhalb von kürzester Zeit Dinge gelernt werden und hoffe deswegen, dass sich eben auch Veränderungen ergeben können.
Was genau die Bischöfe nach dem Eklat hinter verschlossenen Türen besprochen haben, dringt nicht nach außen. Doch offenbar hat Georg Betzing, der als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz auch Co-Präsident des Synodalen Weges ist, seinen Amtsbrüdern klargemacht, dass die anderen Texte nicht scheitern dürfen. Er hat damit seine Rolle als Vorsitzender sehr weit ausgelegt, denn weisungsbefugt ist er gegenüber den anderen Bischöfen nicht. Doch tatsächlich erhalten alle übrigen Texte, die auf dieser Synodalversammlung noch zur Abstimmung standen, die notwendigen Mehrheiten. Texte, die mindestens ebenso brisant sind wie der gescheiterte Text zur Sexuallehre. So fordert der synodale Weg jetzt offiziell eine lehramtliche Neubewertung von Homosexualität und fordert Rom auf, die Möglichkeit der Priesterweihe von Frauen neu zu prüfen. Für die Zukunft des Reformprozesses in Deutschland besonders wichtig dürfte die in Frankfurt beschlossene Einrichtung eines dauerhaften synodalen Rates sein. Er soll nun vorbereitet werden und den synodalen Weg ablösen. Der nämlich hat ein definiertes Enddatum. Im März 2023 wird die letzte von 5 Vollversammlungen stattfinden. Der Synodale Rat soll künftig neben der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken stehen, das die katholischen Laien vertritt. Dessen Präsidentin Irme Stetter-Karp hat zu den Aufgaben des künftigen Synodalen Rates klare Erwartungen.
Er muss beraten und entscheiden, das ist auch in der Vorlage bereits so beschlossen. Es wird ein Ort sein, an dem Bischofskonferenz und Zentralkomitee einen Zwischenraum bilden, aber eben nicht nur für schönes Beraten, sondern auch für Entscheiden in Grundfragen der Pastoral.
Bischöfe sollen also künftig nicht mehr allein darüber entscheiden, wie Seelsorge in der katholischen Kirche organisiert wird und wer welche Autorität hat. Ob es wirklich so kommt, ist offen. Denn kirchenrechtlich können sich die Bischöfe allerhöchstens selbst dazu verpflichten, sich an Entscheidungen eines synodalen Rates zu halten. Ob sie das tun werden, würde man gern die prominenten Kritiker des synodalen Weges unter ihnen fragen. Zum Beispiel den Kölner Erzbischof und Kardinal Rainer Maria Wölki. Er hat sich bei der Abstimmung über den synodalen Rat enthalten. Oder der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Er hat dagegen gestimmt. Ein Interview mit dem Deutschlandfunk lehnen beide jedoch ab. Irme Stetter-Karp setzt dennoch darauf, dass die allermeisten Bischöfe, die die Einrichtung des Rates mit ihrer Stimme auf den Weg gebracht haben, mitmachen.
Da glaube ich aber, wenn so exponiert, wie es jetzt in der Öffentlichkeit war, ein Bischof mit seinem Namen sagt, ja, hierzu stehe ich, dann dürfte es doch enorm schwer für ihn sein, hinterher einfach irgendetwas ganz anderes zu machen. Nicht ausgeschlossen, aber er müsste es ja auch seinen Gläubigen in seiner Diözese dann erklären können, warum er 180 Grad sich dreht.
Das aber bedeutet, die Laien bleiben abhängig vom guten Willen der Bischöfe. Echte Macht bekämen die Laien nicht, betont Kirchenrechtler Norbert Lüdecke.
Man muss ja nur in die Eckpunkte gucken für den Synodalen Rat und sehen, dass da steht, er soll mindestens die Kompetenz haben und die rechtliche Wirksamkeit haben, die auch der synodale Weg hat. Das heißt, gar keine.
Ob der synodale Weg zu einem Erfolg wird, ist also noch offen. Vieles wird davon abhängen, ob die deutschen Bischöfe bereit sind, Macht mit den Laien, den Nichtgeweihten, zu teilen. Auch darüber werden sie ab Montag auf ihrer Herbstvollversammlung in Fulda beraten. Die Erfurter Theologin Julia Knob jedenfalls ist fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, den synodalen Weg weiterzugehen.
Es verändert sich viel zu langsam, es ist völlig klar und es ist auch himmelschreiend, wie viel sich nicht verändert, aber ich sehe die Alternative nicht und ich möchte wirklich niemandem vorwerfen und ich möchte auch mir selber nicht vorwerfen lassen, Hoffnung zu haben und sich für eine Kirche zu engagieren, die eben nicht nur aus einem klerikalen Apparat besteht, sondern die für viele von uns immer noch ein Stück Heimat ist, die Biografien geprägt hat. Wo sollen wir hin? Also was ist der Ort, in dem ein Christentum auch mit katholischem Zungenschlag denn sonst gelebt werden kann.
Das war der Hintergrund. Fast gescheitert. Die katholische Kirche und das Reformprojekt Synodaler Weg. Eine Sendung von Rainer Brandes. Redaktion Frederik Rother.